Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 151 am 27. Juni 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit Wenke Schladitz und Christoph Wagner. Los geht's.
Herzlich willkommen im Architekturfunk, Christoph Wagner und Wenke Schladitz. Das Architekturbüro CWA, Christoph Wagner ArchitektInnen, wurde 2007 in Berlin-Kreuzberg gegründet, wo wir jetzt auch sitzen in eurem Büro. Und seit 2009 besteht eine feste Projektpartnerschaft mit Wenke Schladitz. Die Themen eurer Partnerschaft sind neue Formen des Wohnens und Zusammenlebens, Schaffung von Gebäuden für soziale Einrichtungen, Neubauprojekte und Konversionsprojekte, also Umnutzung und Umbauten von bestehenden Gebäuden. Ich glaube, das Wort kommt aus dem Städtebau. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut. Und Holzbauexpertise. Zirkuläres Bauen interessiert euch. Umbau statt Abriss, neue bzw. alte Bautechniken und Verbesserung der haftungsrechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen alternativer Bauweisen. Das jetzt nur mal so als Überblick. Und ich würde bei dem Thema LOVO erstmal anfangen. Das ist ein Projekt, das war bereits auf der 15. Biennale im Deutschen Pavillon Making Heimat Germany Rival Country vorgestellt. Ist viel in den Medien auch besprochen worden und ich würde deswegen mal zurückschauen. Das ist seit Sommer 2019 fertig und erstmal diese 15. Biennale, die war 2016. In welcher Form habt ihr das dann vorgestellt? War das ein Modell?
Modell hatten wir damals noch nicht. Wir hatten erste Entwurfskizzen, die aber dann also hinsichtlich des Programms auch einigermaßen in der Form umgesetzt wurden. Aber das Haus selber, das war eigentlich, glaube ich, eine Skizze.
Genau, das war eine Datenbank mit sehr vielen Projekten oder fast allen Projekten, die es zu der Zeit gab. So eine Sammlung eher, ne, von Initiativen, Projekten für Geflüchtete.
Brandheißes Thema zu der Zeit, genau. Okay, das Projekt LOVO ist ein integratives Wohnprojekt für die Schwulenberatung Berlin. Du, Christoph und der Künstler Ulrich Vogel, der dein Mann ist,
genau,
ja, sind die Bauherren dieses integrativen Wohnprojekts für Studierende, ältere, pflegebedürftige, schwule, trans- oder intersexuelle Menschen mit und ohne Fluchthintergrund sowie Berliner MieterInnen. Das habe ich so vom Baunetzbeitrag übernommen, mal am Rande bemerkt und den verlinke ich auch nochmal. LOVO steht für Lebensortvielfalt am Ostkreuz. Es ist aktuell nominiert. Da haben wir wenigstens den Bezug zu heute für den ArchDaily Building of the Year Award. Und das hat 2021 den ersten Preis beim Berlin Award in der Kategorie Ungewöhnliche Nachbarschaften erhalten. Falls ihr euch fragt, ob ich euch mal was frage oder ich nur erzähle, ich komme gleich dazu. Ich wollte nur die Sachen mal zusammenfassen.
Sehr schön,
ja. Weil es ja kein neues Projekt ist und ich sozusagen dann gleich zu den Fragen komme. So. Also, es hat eine Fläche von 1200 Quadratmetern. Dort gibt es verschiedene Areale für die Öffentlichkeit, Bewohnergruppen und EinzelbewohnerInnen. So, jetzt erstmal zur Architektur. Was ist das für ein Haus? Wenke.
Okay. Es ist eine Baulücke. Es gibt ein öffentliches Erdgeschoss. Dort ist die Schwulenberatung eben der Betreiber. Untergebracht mit Büroräumen, Beratungsräumen und es gibt ein Café, das Café Transfer, das wirklich ein guter Treffpunkt ist oder auch für Leute, die einfach vorbeikommen, ne, da mal reingehen und auch dadurch ein bisschen was über die Themen des Hauses auch mitbekommen und das auch teilweise von den BewohnerInnen da betreut, beziehungsweise die arbeiten dort und haben dann dort auch mal die Möglichkeit, einfach einem Job nachzugehen, was manche der BewohnerInnen im Haus halt gar nicht können, weil sie eben psychisch krank teilweise sind oder eben eingeschränkt oder eben Unterstützung im täglichen Alltag, also im täglichen Leben brauchen. Und dann gibt es noch einen kleinen Laden unten, der einfach so vermietet wird an Einzelhandel. Aber es ist ein ganz kleiner Laden, der auch dann wieder so zu einer Art Öffentlichkeit beiträgt, ne? Dass die eigentlich gar nichts unbedingt mit diesem Thema Queer oder so zu tun hat. Was wir auch sehr gut finden, dass es einfach so gemischt ist, ne? Dass es nicht stigmatisiert wird und ja, dazu trägt halt diese Erdgeschosszone auch sehr stark bei. Im ersten Obergeschoss gibt es eine Pflege-WG für Menschen, also für LGBTQIA+-Menschen mit wirklich Pflegebedarf. Ne? Wir haben auch dann auch Pflegebäder und das ganze Programm und haben uns da auch bemüht, die gut zu gestalten, also nicht so Standard und nicht so furchtbar, wie das immer aussieht, was uns auch wirklich ein Anliegen ist, auch in anderen Projekten. Und darüber kommen dann 3 WGs, ne? Mit jeweils 8 BewohnerInnen, die alle auch diesem Queer-Community zuzuordnen sind und eben teilweise Fluchthintergrund haben. Also ich glaube, so würde man sagen 30% oder so, ne? So ganz grob jetzt. Mit Fluchthintergrund, die anderen Fluchthintergrund aus Regionen von Deutschland, die ja auch gerne nach Berlin flüchten, aus der Community. Und ganz oben, das ist nochmal interessant, also gibt es 3 sehr räumlich, sehr luxuriöse Wohnungen, so Maisonette-Wohnungen, die auf dem freien Markt vergeben werden. Und dadurch eben entsteht halt auch nochmal diese Mischung.
Querfinanzierung ist das dann richtig?
Ja, aber auch, wir waren halt am Anfang sehr skeptisch, weil wir auch dachten, wir wollen natürlich so viele Menschen wie möglich retten, ne? Und am besten das ganze Haus besetzen mit Queer-Fluchthintergrund und so weiter. Mhm. Und der Betreiber, also die Schulenberatung, die haben dann eben, also die haben ja sehr viel Erfahrung, ne, mit solchen Wohnformen, und die haben gesagt, nee, lass uns das da oben einfach frei vermieten. Und vielleicht auch nicht an Queer-Paare oder an, was wir erst dachten, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und dadurch ist es wirklich jetzt so, es gibt einfach eine gute Mischung. Das ist echt interessant, das ist super, super wichtig, haben wir im Nachhinein auch begriffen. Ne? Das ist wirklich, dass eben nicht so steht, das Haus, das Queer-Haus am Ende der Straße, was irgendwie bunt ist und sofort eben auf den ersten Blick erkennbar, was auch irgendwie toll wäre, aber es ist für die BewohnerInnen vielleicht gar nicht so toll, ne? Ja. In so einem Haus zu wohnen. Und andererseits ist es aber auch nicht abzuschotten.
Weil es jetzt schon ein paar Jährchen offen ist, kann man ja super jetzt mal die Frage stellen, ob das so aufgegangen ist. Aber ich höre schon raus, ja, es funktioniert. Die Öffnung und das Verbinden mit dem Kiez findet statt.
Ja, würde ich schon sagen, ne?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist, wie du schon so schön gesagt hast, nicht das queere Haus am Ende der Straße, sondern es fällt gar nicht auf als ein Haus mit einem besonderen Programm. Es fällt vielleicht auf, weil es ein Neubau ist oder weil es die Architektur hat, die es hat. Das könnte ein Wohnungsbau sein, der in der Erdgeschosszone Läden hat. Das war deine Frage, oder?
Genau, ja. Und das war ein super Stichwort, ja. Jetzt fällt nicht auf. Also es ist ja immerhin schon rosa und blau. Das ist ja jetzt nicht so häufig.
Ach so,
ne?
Ja, habe ich gar nicht gemerkt.
Ja. Dazu fällt mir auch viel ein. Das ist so, ja, wirklich. Ich finde erstmal grundsätzlich, das Thema Farben ist auch irgendwie unterschätzt. Oder beziehungsweise ich glaube auch, es wird so abgetan, weil das auch ein bisschen so ein Frauenthema ist. Ne? So.
Ja, weißt du, was ich glaube? Mhm. Ich glaube, dass es zu schwierig ist. Also man muss es auch können.
Ja,
ein Strichwort Bruno Taut.
Ja. Genau, ne? Aber ich glaube auch, das ist so, wird so ein bisschen abgetan oder so nicht wirklich geschätzt unter Architekten, sage ich jetzt mal bewusst.
Ja.
Früher zumindest, ne? In unserer Generation so, ändert sich jetzt, ne? Zum Glück alles, aber so in unserer Generation war das schon, glaube ich, schon so ein Thema, dass man immer gesagt hat, ja, das ist so, die Farben machen dann die Frauen so, das ist nicht so wichtig. So, ne? Wir machen hier rationale Geschichten, wir machen irgendwelche Häuser, wir sind
weiß.
Überhaupt nicht. Genau, ne? Wir machen einfach grau, weiß, schwarz und das ist super und mehr wollen wir gar nicht so und mehr können wir auch nicht. Und das möchte ich auch ganz stark anzweifeln. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass es sehr wichtig ist, da wirklich ein Gefühl für zu entwickeln. So, dass das auch nicht jeder kann, ne? Dass es auch wirklich wichtig ist, das genau zu machen, das wirklich ein Konzept zu haben. Ne? Und
aber blau und rosa ist ja wirklich toll, weil es ja wirklich so gerne missverstanden wird oder fehlinterpretiert. Es reicht von Fragen, warum habt ihr denn nicht die Regenbogenfarben genommen und habt
wie originell.
Wie originell, genau, wunderbar. Bis hin zu, ja, was jetzt blau für Männer, rosa für Frauen und so. Und natürlich ist es unglaublich spannend, weil wir haben die Farben nicht deswegen entwickelt, aber es war uns natürlich bewusst, dass es so gelesen werden kann und das fanden wir natürlich für genau dieses Haus am Ende sehr spannend.
Also ich war mir da auch gar nicht sicher am Anfang. Ne? Ich fand das, also ehrlich gesagt, bei uns war es so eine Bauchentscheidung, weil wir das einfach schön finden, Rot und Blau. Das sind 2 Grundfarben, ne? Und wir entwickeln was aus 2 Grundfarben. Es hätte auch Grün und Gelb sein können, die wir einfach nicht mögen, ehrlich gesagt. Ne? Das ist ganz einfach, also ganz simpel, intuitiv.
Ja. Und wie seht ihr das jetzt nach ein paar Jährchen?
Ja, und ich finde aber, das Lustige ist, es ja auch sogar jetzt die Fahne für, ich glaube, für Transmenschen ist er jetzt wirklich so rosa, hellblau, die passt 100%.
Ja.
Und das finde ich eigentlich total schön.
Das kam erst nachher sozusagen.
Ja, ja. Also diese Erfindung, es gibt ja immer jetzt diese Fahnen, die immer wieder erfunden werden.
Mit dem Dreieck da drin, ne? Genau, oder?
Die Reine, ich glaube, die Reine für Trans ist jetzt wirklich rosa, für Transmenschen.
So,
ne? Ist rosa, hellblau.
Also.
Wunderschöne Farben, ich finde die wunderschön, diese Fahne. Aber das hat jetzt, ja, wie gesagt, das war jetzt eigentlich gar nicht die Idee, aber das hat sich im Nachhinein nochmal so bewahrheitet. Das finde ich total, total nett irgendwie.
Also ich muss noch die Anekdote einbringen, als mein Neffe vor 2008 geboren wurde, habe ich über Fleurop einen Blumenstrauß mit rosa Rosen bestellt und habe gesagt, sie sollen eine kleine blaue Schleife reinmachen. Und dann, als die Karte geschrieben wurde, wurde ich von der Floristin belehrt, dass es doch die falsche Farbwahl wäre. Nein. Weil es doch ein Junge ist, dass es doch bitte da blaue Blumen nehmen sollte. Und ja, aber sie hat sich überreden lassen. Und immerhin habe ich gezahlt und dann hat sie den Strauß so abgeliefert. Ja, es ist, da geht es mir vielleicht ein bisschen anders als Wenke. Ich finde es tatsächlich lustig. Ich habe viele Kommentare dazu schon gehört auch. Und es wird immer wieder gerne, also daneben, dass Leute es auch natürlich schön finden, dass es die Architektur unterstützt oder ein schönes Haus ist, ein angenehmes Haus, aber auch immer wieder diese Fragestellung. Und ich finde, ja, macht ja auch Spaß, dann darauf zu antworten.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Genau, ne? Ich finde das auch so. Ne? Ja. Und was aber auch wirklich, was ich eigentlich als gelungen betrachten würde, ist so, also wir wollten halt nicht, dass es so auffällig ist, aber wir wollten trotzdem, dass es auch irgendwie anders ist, ne? Aber auf den zweiten Blick irgendwie. Und ich glaube, das war mir bis Fertigstellung nicht ganz klar, ob das passt, ne? Ob das wirklich so wird. Und ich glaube, das ist aber echt so. Also man sieht es nicht sofort, ne? Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, okay, das ist irgendwie so ein bisschen anders als die anderen Häuser daneben oder da irgendwie. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist so, ja. Und auch natürlich, dass sie jetzt unten diese Transparente, die bringen da viel Transparente an im ersten OG meistens, an dem Balkongelände. Und das finde ich auch super. Da steht immer einfach irgendeine Botschaft, ne, über Transgender oder irgendein Thema, was gerade gibt. Und das finde ich auch toll. Ja. Ne? Und dadurch kriegt es natürlich auch nochmal das ganze Haus wird dadurch auch nochmal, kriegt halt fast so eine politische
Dimension. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Ist ein politisches Haus dann im Endeffekt. Ja. Ich wollte dann auch sagen, dass Rosa war früher eher eine Männer- und Jungsfarbe.
Ja, ja.
Genau. Ich weiß nicht, wann sich das gewandelt hat, aber.
Genau, ne? Das ist auch lustig, genau. Ja, ja,
das
stimmt.
Das ist so absurd. Also, egal.
Ja. Also mit Farben finde ich, wenn man das subtil versucht zu machen, macht echt einen Unterschied. Ne? Also das haben wir an dem Projekt das auch nochmal gesehen, wo wir es wirklich zum ersten Mal so konsequent gemacht haben. Ne? Sonst haben wir früher immer, wie viele das auch machen, so Akzente. Ne? Man hat dann unten die Ecke schon so ein bisschen anders. Oder ja. Das machen ja, trauen sich ja viele, aber eben mehr auch nicht oft. Ja. Und da das mal so vollflächig zu machen, war mir auch nicht ganz klar, ob das aufgeht. Aber ich glaube, im Endeffekt macht es echt einen Unterschied. Also es macht wirklich einen Unterschied und es ist... obwohl wir da nicht so viel Geld hatten und die Fassaden jetzt nicht in Holz großartig machen konnten oder solche Sachen, die ja auch toll wären.
Aus welchem Material ist das? So ein filigranen Eindruck macht es ja.
Also wir mussten, jetzt fange ich mal mit dem Negativen an, es gibt sogar Teilflächen, wo wir WDVS verwenden mussten mit Mineralwolle.
Das Geständnis kommt
jetzt. Das Geständnis kommt zuerst. Ansonsten haben wir hier, das ist ein Massivbau, der mit Porotonsiegeln gedämmt ist und deswegen konnten wir das WDVS wenigstens sehr gering halten an den kleinen Stellen, wo wir es machen mussten. Wir haben aber auch drei Geschosse mit hinterlüfteter Fassade, so wie das Budget und die Architektur dann eben zusammengepasst haben. Das werden ja viele kennen, die Problematik. Und wegen Baustoffen, also was uns noch wichtig war, war natürlich, dass wir trotzdem ökonomisch mit dem Raum umgehen, mit dem Stadtraum, der zur Verfügung stellt. Das Haus ist ja sehr zentral positioniert am Ostkreuz. Das ist eine grandiose Sache, weil wo gab es die letzte soziale Einrichtung, betreute Wohngemeinschaften, die an so zentralem Ort in Berlin überhaupt, im Gegenteil, die meisten wurden gekündigt in den letzten Jahren, gerade Jugendwohngemeinschaften in begehrten Wohnlagen, die sitzen jetzt vielleicht vor den Toren der Stadt. Also das ist schon mal der eine Punkt und dann war uns klar, dass wir versuchen müssen, mit dieser doch nur 16,80 Meter breiten Baulücke einigermaßen ökonomisch umzugehen. Wir mussten, damit das Konzept auch für den Betreiber aufgeht, 7 bis 8 Personen in einer Wohngemeinschaft unterbringen. Und wir haben uns dann entschlossen und die Stadtplanung auch überzeugen können, das Treppenhaus ein Stück aus dem Gebäude raus in den Garten und zwar als offenes Treppenhaus zu platzieren. Also die Podeste, die Treppe ist komplett offen, der Laubengang im 5. ist offen, der Durchgang von der Straße in den Garten, der sich aufweitet. Also wir haben versucht, eben mit den Raumqualitäten zu arbeiten, auch mit den zwei Überzeugungen, wir sind große Verfechter auch von offenen Räumen, dass die erstens verbrauchen sie weniger Baumaterial, um sie herzustellen, dann müssen sie nicht beheizt werden. Aber von der architektonischen, von der atmosphärischen Ebene her ist es etwas ganz anderes, gerade in einer betreuten Wohngemeinschaft, ob ich aus der Wohnung trete, jeder hat wahrscheinlich den Geruch und den Klang von einem Krankenhauskorridor oder Altersheim irgendwie im Kopf und genau das passiert eben nicht. Man tritt in den offenen Raum, man wird von der, man hört die S-Bahn, man riecht die Luft, die aus den Kastanien kommt, die direkt davor sich befinden. Das wollte ich zur Bauweise noch dazu sagen, weil wir schon aus ökonomischen Gründen nicht ganz so bauen konnten, wie wir es wollten bei dem Projekt.
Wie das Projekt zustande gekommen ist, überhaupt würde mich auch interessieren, weil ihr seid ja Bauherren gewesen. Wie ist das in die Gänge gekommen?
Es ist eigentlich in die Gänge gekommen, dass wir hatten vorher Baugruppenprojekte gemacht und wir haben 2014 tatsächlich durch einen Glücksfall von diesem Grundstück erfahren über einen Makler. Es war zu einem vergleichsweise erschwinglichen Preis, konnten wir uns das erstmal sichern. Und unsere erste Überlegung war damals, ein weiteres Baugruppenprojekt zu machen. Und es war eigentlich dann diese im Zusammenhang der Menge an Menschen, die damals ihr Fluchtziel in Deutschland gefunden haben und auch der Dramatik, die insbesondere die queere und Trans-Community, also dann auch nach der Flucht in Deutschland noch erlebt in den Gemeinschaftsunterkünften, weil natürlich die Mentalität nicht verschwindet, nur weil man eine Grenze überwindet. Und aus diesem Grund heraus haben wir dann eigentlich dieses Konzept entwickelt und erstmal auch ein bisschen natürlich nach einem Betreiber gesucht, auch einem, ich meine, wir sind keine klassischen Projektentwickler, nach einem Finanzier, nach einer Organisation und haben gemerkt, dass es die nicht gibt in der Form. Und dann haben wir gemerkt, dass wir aber einen Betreiber finden, der das ganze Haus betreiben würde, wenn wir einen Weg finden, das Haus eben zu bauen. Und das haben wir natürlich nur mit einer Bank machen können, das ist nicht anders. Also mit sehr wenig Eigenkapital, muss man dazu sagen. Und ich möchte die Bank auch nennen, weil es die GLS Bank tatsächlich hier eine Bereitschaft hatte, in das Projekt einzusteigen und auch wirklich mitzudenken von Beginn an, also auch die KfW-Finanzierung, wie wir das begründen, dass eben jeder einzelne Raum hier, also jedes Zimmer als einzelne Wohnung gewertet wird, also wir die Förderung pro Wohnung berechnen konnten. Anders wäre das nicht möglich gewesen, denn andere Förderung gibt es nicht für dieses Haus. Ja. Das musste dann komplett so geschultert werden. Und das, jetzt, wo es gebaut ist, kann man sagen, ist gut gelaufen. Und ich mache auch wirklich Werbung dafür. Aber es ist natürlich, da geht es um ein paar Millionen. Und das ist etwas, wo man dann auch die eine oder andere schlaflose Nacht hat, weil natürlich nicht alles glatt läuft. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, dass wir Architektinnen und Architekten unseren Arbeitsbereich neu definieren können und ausweiten können und das eigentlich auch müssen, weil ich glaube, wir hatten nochmal ein Interview mit dem Baumeister und dann entstand dieser Satz, nur bauen, was wirklich gebraucht wird. Und wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir auch in die Entscheidungsrolle mit reinkommen und nicht nur Dienstleister sein für die, die sagen, ja, baut oder baut nicht.
Also für mich persönlich jetzt wäre es zum Beispiel, es wäre einfach zu viel Risiko. Ich glaube, ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Und ja, man muss auch wirklich so einen Geschäftssinn haben, ne? Man muss das auch irgendwie drauf haben. Das ist also auch mit den Risiken umzugehen, ne? Und wirklich nachts noch schlafen zu können und so weiter. Es ist immer ein Risiko, so ein Projekt wirklich selbst zu stemmen als Architektin, wo man dann noch diese anderen komplexen tausend Aufgaben hat, ne? Und auch das noch dazukommt, das ist schon irre. Ja. Ich habe das ja immer miterlebt und da ist Chris auch wirklich gut drin, finde ich wahnsinnig gut. So als Initiator, ne? Bist du echt super.
Also deswegen seid ihr auch nicht ein Büro, oder?
Ja, nee, wir ergänzen uns auch gut, ne? Ich meine, es gibt ja auch noch viele andere Themen, aber wir treffen uns eigentlich in diesem sozialen Anspruch. Ah, ja. Wobei wir eigentlich fast alles jetzt zusammen gemacht haben.
Also ich bin der Meinung, dass man CWA als Christoph Wenke Architekten lesen kann. Ja, genau. Und insofern passt,
ich meine,
das
kam auch damals nur, weil das der Name Christoph Wagner repräsentiert mich eigentlich nicht. Ne? Und ich finde es schon extrem wichtig als Frauen, dass wir da auch echt mal, also ich treffe wirklich 50% der Gestaltungsentscheidungen, würde ich sagen. Ne? Wir machen alles zusammen. Und ich finde, da muss man auch genannt werden, das ist super.
Ja, wichtig. Unbedingt, ja, ja, ja.
Das ist ein bisschen sperrig und so, aber es wird auch oft vergessen, leider, mein Name. Ja. Aber ich finde das mega wichtig, ne? Weil das geht so unter oft. Ne? So Frauen machen so viele Dinge auch in Büros und so, weil es geht einfach unter und das ist super schade.
Ja, finde ich auch. Ich würde jetzt gerne übers Wohnen sprechen. Wollt ihr noch beim Lovo bleiben?
Ja, ich würde gerne auch nochmal erzählen ein bisschen über dieses Safer Space Konzept. Das finde ich halt auch interessant, weil es ist ja, Safer Space ist ja so ein Begriff auch, der eigentlich da aus so Diskriminierungssachen kommt. Also wo sich einfach Leute in einem Raum treffen können, ne? Die an der Uni oder so, die marginalisierten Gruppen angehören, die sich dann da treffen und einfach nicht so dieser allgemeinen Diskriminierung ausgesetzt sind. Und das ist eigentlich im Nachhinein, das haben wir gar nicht vorher so betitelt, aber im Nachhinein ist uns das irgendwann aufgefallen, dass es eigentlich wirklich so eine Safer Space Architektur ist sozusagen, ne? Dass wir da zum einen, weil es mitten in der Stadt ist, also nicht irgendwo in Marzahn oder so, wäre das nicht safer, also auch nicht Seefahrer, sondern gar nicht safe eigentlich. Und zum anderen aber auch, Seefahrer heißt ja auch, dass es nicht komplett abgeschlossen ist. Also diese Balance zu finden, ne, das war eigentlich auch ganz wichtig, worüber wir auch oft geredet haben. Wie weit ist es abgeschlossen? Wie sind denn die Sicherheitsbedürfnisse, ne, von so einer Gruppe? Und das hat natürlich auch extrem die Architektur beeinflusst am Ende. Ne? Und trotzdem wollen wir es öffnen, ne, zur Nachbarschaft. Und das heißt eben, es gibt überall große Fensteröffnungen, auch zur Straße. Es gibt vor jedem Raum einen Balkon. Also jeder hat einen Austritt. Das war auch sehr schwierig durchzusetzen. Weil eigentlich gibt es ja diese Drittelregelung. Ne? Man darf immer nur so ein Drittel Balkon auf der Fassade verwenden und so weiter. Dann die Materialien, ne? Die sind so transparent, aber sie schützen ja trotzdem. Ne? Also das heißt, es kommt keiner rein. Es gibt eben hinten und vorne wird nachts zugeschlossen natürlich. Ne? Und das ist auch nochmal so ein Aspekt. Das wäre halt natürlich schöner, ne? Wenn wir das nicht bräuchten, wir es einfach offen lassen können. Aber im Moment ist es einfach so. Und es wird auch noch eine Weile so bleiben. In der schönsten aller Welten ist irgendwann sowas nicht mehr nötig. Aber das ist halt auch ein Punkt, der wirklich diese Architektur auch sehr stark ausmacht. Mhm. Ne? Und das finde ich auch wichtig, es ist nicht nur Ästhetik oder so, ne? Es ist wirklich auch durchdacht, was diese Aspekte angeht.
Habt ihr da Vorbilder gehabt, international oder in anderen Ländern geguckt oder wie die Communities das in anderen Ländern vielleicht machen?
Nee, es gibt ja eigentlich ganz wenig so Beispiele, ne? Also eigentlich nicht.
So, wir haben relativ viel mit dem Betreiber und auch mit späteren Bewohnerinnen und Sozialarbeitern gesprochen und einiges entwickelt sich ja dann auch im, wie sagt man so schön, baubegleitend, dass man sieht, hier muss doch noch unauffällig eine Barriere geschaffen werden, weil es das Sicherheitsbedürfnis nicht ergibt. Und auch jetzt aktuell, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt, es gibt im Moment, wir haben extra die Eingangstür eben nicht bis zur Decke hochgezogen, da ist eine Lücke und da gab es jetzt leider mehrere Vorfälle doch, dass da Menschen versucht haben, in das Haus zu kommen und da müssen wir wahrscheinlich jetzt was machen. Also aber die Möglichkeit haben wir jetzt auch.
Das haben wir bei anderen Projekten auch so gemacht. Erstmal vielleicht nicht ganz so stark abschließen und falls es dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch nachrüsten, anstatt gleich alles komplett abzuschotten. Mhm. Ne? So, das finde ich auch eine ganz gute Strategie.
Ja, dann ist es auch berechtigt. Dann hat man sozusagen ganz klar, okay, wir müssen offensichtlich diesen Schritt noch weitergehen.
Ja, es ist aber oft nicht berechtigt. Es kommen oft wirklich unglaubliche Forderungen von Anfang an, angeblich wegen der Versicherung und wenn man dann mal sagt, ja, frag mal wirklich die Versicherung, was braucht sie denn da? Braucht sie wirklich deine WK4-Sicherheitsbedingungen oder das noch? Und die Kamera hier. Also ich war einmal mit einem Projekt mit der EZB in Frankfurt involviert. Da war die Sicherheitsfirma. Da hatte der Architekt aber, obwohl es Coop Himmelblau war, nicht mehr allzu viel zu sagen, wenn die Sicherheitsaspekte kamen. Und dieser Kampf, das hast du so lapidar erzählt, aber bei den Baugruppen, was für Diskussionen wir hatten über Geländerhöhen und hier noch ein Geländer und da noch und möglichst das Grundstück doch abzäunen. Und ich komme gerade aus Dänemark zurück, aus einem Wohnprojekt, was ich in Christiania, glaube ich, gesehen habe, wo man natürlich selbstverständlich an den Erdgeschosswohnungen vorbei ohne Zaun läuft. Es gibt auch Beispiele in Deutschland.
Christiania ist ja diese bunte Viertel in Kopenhagen.
Das ist eine andere Stadt. Also, zum Thema Bahn und Umsteigen. Den Anschluss da auch verpasst, aber egal. Nein, aber es ging ja nochmal um diese Barrierengrenzen und zum Beispiel bei dem Projekt Checkpoint, ganz unauffällige Überleitung jetzt von mir, was wir hier am Hermannplatz auch für die Schwulenberatung umgebaut haben, ein medizinisches Zentrum, was wirklich nicht wirkt wie eine Arztpraxis, wenn man reingeht. Da waren uns auch die Eingänge, also die Lage unglaublich wichtig, dass es ein Haus ist, in dem sich auch eine Physiotherapie und ein Notar und wer auch immer befindet. Also wenn ich da unten reingehe, sieht man eben nicht, dass ich jetzt zu dieser sexuellen Beratungsstelle gehe und auch die Brandschutztür, T30-Tür, die wir dort vorgefunden haben, die haben wir ausgehebelt, klingt auch einfach, war ein riesiger Prozess, aber die steht jetzt offen und es gibt einen dahinterliegenden verglasten Windfang, also auch diese ganzen ewigen Schwellen und Barrieren und Zugangsthemen, auch beim Lovo, wunderschön gelöst, wie der Garten in das Haus übergeht und dann zur Treppe, also das finde ich einfach auch reizvoll. Und übrigens, Farbe finde ich auch reizvoll. Ja. So viel, das muss ich jetzt noch einmal nachschießen, auch als Mann.
Kam ja schon
rüber. Ja, das ist sehr auf deine Domäne gezogen.
Du liebst auch Rosa, ich weiß. Aber wir lieben
Rosa.
Das beide.
Ja, Rosa, da haben wir uns wirklich gefunden, das ist richtig. Genau. Ja. Ich sitze zwar hier im schwarzen Hemd. Das ist
eine echt unterschätzte Farbe. Nein, aber nochmal ganz kurz zum Lobo, das ist irgendwie nett, weil mir das gerade einfällt. Also ich hatte gestern gerade mit einem Freund, auch einem Architekt gesprochen, ne? Und auch über diese ganzen passiert. Also eigentlich, dass hier alles zu spät ist, ne? Dass die ganze globale Situation, wie furchtbar die ist und so weiter. Ne? Und dann hat er aber auch gesagt, okay, er war im Checkpoint, ne? Und hatte da eine Untersuchung und klar, es ist Angst besetzt. Das ist ein HIV-Test und so. Man geht da rein und hat irgendwie Angst und und er meinte, das, er fand das so toll, ne? Dass er hat sofort die Angst verloren. Und da habe ich mich wirklich gefreut, ne? Weil ich auch mal ein bisschen denke, okay, diese ganze Gestaltung, wenn ich mir die Welt angucke, macht das, ist das überhaupt noch wichtig, ne? Ist das wirklich ein Thema und macht das die Welt vielleicht wirklich ein bisschen besser? Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ne? Oder kann das das Hauptthema sein? Weil oft ist es ja das Hauptthema bei ArchitektInnen irgendwie. Und, ja. Oder das Lieblingsthema.
Genau, also du sagst jetzt, du hast sozusagen jetzt wieder gespiegelt bekommen, dass es sehr wichtig
ja,
ist.
Ja, ne, in dem Fall ja. Ja. Also es gibt auch Dinge manchmal, wo ich denke, okay, das, es gibt andere Dinge, die sind wichtiger vielleicht, ne? Aber so, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe da auch mit Anna Heringer drüber gesprochen, Lehmbau-Architektin, und die hat ja viel in Entwicklungsländern gebaut und hat genau auch den Punkt angesprochen, hat gesagt, sobald es um Entwicklungshilfe geht, sind diese Häuser einfach nicht mehr schön. Mhm. Und sie sagt eben, Schönheit ist ein Menschenrecht und ja, sie setzt dafür ein, schöne Architektur für alle zu machen. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein sehr sozialer Aspekt. Also wenn nur die es schön haben dürfen, die Geld haben und die irgendwie genau der Norm entsprechen, die auch immer.
Nur was ist schön? Ich finde, viele Architekten unserer Generation in der Vergangenheit sind da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen oft, ne? Weil das eigentlich überhaupt nicht angenommen wird, weil wir das in unserem vollkommen überdrehten Sinn von Gestaltung, ne, vielleicht irgendwie so eine gewisse Ästhetik entwickelt haben, die total puristisch ist oder was auch immer, und das dann toll finden und die NutzerInnen aber überhaupt nichts damit anfangen können, das meine ich eher. Ne? Das ist so, also auch wenn man sich klassische Architekturfotografie anguckt, da ist kein Mensch drauf, ne, weil das eine Verunreinigung ist.
Ja, ich glaube, das ist im Wandel.
So ja, absolut. Bisschen, ne? aber ich meine klassisch. Ne? Und das ist eigentlich was Unglaubliches, wenn man sich das überlegt. Ne? Das meine ich eher so. Diese.
Also ich würde Wenke da völlig zustimmen. Ich sehe auch in der Architekturpresse zum Beispiel überhaupt noch keinen echten Wandel. Natürlich werden Themen wie die Bauwende ständig angesprochen und Abriss vor Neubau. Aber wenn ich mir anschaue, was publiziert wird, was auf den Titelseiten zu sehen ist, dann geht es um den Eyecatcher, um die gute Gestaltung oder das gute Bild, und es kann ich auch verstehen zum gewissen Grade, aber da Schönheit ist ein Menschenrecht, das ist ein schöner Satz, das finde ich. Ich finde auch, dass gute Gestaltung nachhaltig ist, weil sie besser gepflegt wird, besser erhalten wird, nicht so leicht abgerissen wird, aber nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem von dieser Designfixiertheit, denke ich, runterkommen, und ich sehe nicht, dass sich das in diese Richtung entwickelt, auch wenn ich mir Instagram oder andere Medien anschaue, da ist es eigentlich ähnlich, genau. Und wenn ich mich selber anschaue in einer schlaflosen Nacht oder auch nicht, dann weiß ich auch, dass es in mir natürlich und in Wenke, natürlich schlummert es in uns auch.
Ich mag das auch gerne machen, das ist auch das.
Ja. Es geht eigentlich nur um eine Fokusverschiebung.
Also viele Menschen sind dankbar dafür, dass Leute das beherrschen, zu gestalten, und vielleicht, wenn sie gehört werden und ihre Wünsche umgesetzt werden, und dann ist es eine tolle Arbeit, die Designer oder Gestalter
leisten. Aber ganz oft geht es an den NutzerInnen-Interessen vorbei, weil man so arrogant ist und meint, man weiß es einfach besser. Das ist wirklich eine Arroganz, ganz oft. Ne? Also ich bin da auch nicht frei von, ehrlich.
Und ein Formalismus.
Ne?
Ja. Man sagt, ja, das Band muss jetzt so durchlaufen in die Linie, und nachher kann ich nicht rausschauen, weil ich, wie bei der Deutschen Bahn im ICE, ich muss das Beispiel bringen, aber da stehe ich mit 1,90 Meter eben und kann nicht rausschauen mehr. Und in einem alten Reisezugwagen, da kann ich rausschauen. Das ist auch Formalismus. Das passiert schon.
Ja, das passiert schon oft. Oder passierte. Ich meine, im Moment ändert sich das, glaube ich, schon. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr toll. Aber ich bin auch selber auch nicht frei davon, weil ich bin jetzt 30 Jahre in diesem System. Ne? Ich meine, das ist so schwer, auch davon loszukommen manchmal. Ne?
Ja. Okay, das heißt, ihr seid super selbstreflektiert und natürlich geprägt von der Zeit, in der ihr ausgebildet seid. Also wie wird sich eure Arbeit unter diesen Vorzeichen fortsetzen? Welche Themen beschäftigen euch am meisten oder was wollt ihr gerne ausprobieren oder voranbringen?
Da gibt es viele Schnittmengen zwischen dem, was Wenke dann im Schlusswort sagen wird, und dem, was ich jetzt sage, was natürlich unterschiedliche Auswirkungen für unsere privaten Lebenswege hat. Das ist nochmal eine andere Frage. Ich bin davon überzeugt, dass wir keine echte Bauwende hinkriegen, weil wir nun mal als Menschen so gestrickt sind, dass wir, solange das Klima nicht wirklich uns hier total erdrückt, plus minus so weitermachen werden. Es wird kleine Anpassungen geben. Und ich glaube aber, dass es so nicht hinhaut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich in 2 Jahren oder 3 Jahren eine Entscheidung für mich treffe, die dann wirklich mich von der Architektur wegführt. Zumindest diese Art von Neuproduktion, auch das, was wir jetzt machen in Charlottenburg, das ist ein tolles Haus, ist auch für die Schwulenberatung doppelt so groß. Auch diese Themen mit offenen Räumen haben wir dort noch weiter gestrickt, der Holzbau, meines Wissens wirklich der erste Holzbau, wo auch Fahrstuhlschacht und Brandwände, alles komplett aus Holz ist in Berlin. Auch wieder sehr zentrale Lage in Charlottenburg. Aber das ist spannend, aber das allein, die Bauproduktion so weiterzumachen und sagen, wir machen jetzt Holzbau, das ist nicht die Lösung. Das Holz kommt aus Schweden in LKWs. Das weiß man doch, dass es vielleicht besser ist als der Stahl, der aus Indien kommt, aber dass es noch nicht die Lösung ist. Ich denke mal, wenn ich das Ganze jetzt mal noch auf die Branche übersetzen will, wir haben in Berlin Glück mit der Präsidentin der Architektenkammer und anderen AkteurInnen und Akteuren. Da gibt es schon ein bisschen Bewegung in der Diskussion, aber wir haben auch Pech mit der politischen Lage. Es gibt auch viel Rollback und die Entscheidungen, die sind so drastisch in einer Branche, die durchsetzt ist von, ja, auch von Strukturen, die ja auch oft nicht ganz sauber sind oder im Graubereich. Ist ja eine schwierige Branche und die Entwickler und Entwicklerinnen, die hängen an ihren Projekten und die können sich gar kein anderes Leben vorstellen. Und solange wird gebaut werden und die Baufirmen wollen auch bauen. Und solange ich wegen 5 alten Heizkörpern, die wir wieder neu einbauen, Diskussionen über 3 Stunden führen muss, auch gegen die eigenen Fachplaner, dann sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssten. Klang jetzt ein bisschen negativ.
Klein bisschen.
Ja, ich sehe nicht, dass wir das im Moment wirklich, dass wir das schaffen von uns heraus, auch weil wir Architektinnen und Architekten viel zu wenig Diskussionsformate haben wie das hier oder auch wirklich, dass wir uns mal in einem großen Rahmen zusammensetzen, Dinge besprechen und als Allianz wahrgenommen werden und auftreten.
Auch diese ganzen Kulturwandel-Themen, auch an Universitäten, da gibt es schon wahnsinnig viel. Mhm. Aber bis das wirklich auf der Baustelle angekommen ist, glaube ich, da werden 100 Jahre vergehen, mindestens, wenn es keine Rückschläge gibt. Und die gibt es.
Hans-Joachim Schellenhuber, den habe ich auch interviewt. Und der hat auch gesagt, eigentlich haben wir so 120 Jahre gebraucht, um dem falschen Pfad entlang zu laufen.
Ja, ja.
Und jetzt brauchen wir eigentlich nochmal genau 120 Jahre, um wieder auf Kurs zu kommen.
Das glaube ich auch.
Aber ja, alles kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, macht ihr ja auch nicht, ne? Sondern dass man eben sagt, wenn man das weiß, dann braucht man nicht über diese Langsamkeit zu verzweifeln.
Trotzdem, manchmal macht mich das extrem, also ich bin auch extrem ungeduldig dann und ich weiß auch, dass es in bestimmten Bereichen einfach zu spät sein wird. Ich habe mir gestern wirklich nochmal diese CO2-Zahlen angeguckt, ne, vom Bundesumweltamt oder so. Da wissen wir eigentlich, wir können gar nichts mehr im Beton bauen, null, ne, um irgendwie noch klarzukommen, um diese 1,5 Grad Erwärmung, ne, zu halten bis in begrenzter Zeit. Und das ist, also das Lustige ist, vorhin war ich so pessimistisch, ne? Jetzt hast du was ganz Pessimistisches gesagt, was ich gar nicht vermutet hätte. Das ist ganz lustig, eigentlich sind wir immer, du bist eigentlich optimistisch, ich bin ein bisschen pessimistisch, so von Natur aus, ne? Das ist aber auch gut, weil das ergänzt sich dann ein bisschen.
Nicht für die politische Weltlage, da gilt
das
nicht.
Für mich ist es aber wahnsinnig interessant, das ist so, gerade diese Frauenthemen, diese queer-feministische Bewegung, das finde ich so toll. Bin auch in so Communities und so, ich finde es super, super spannend. Und ich habe irgendwann mal mit Tanzen angefangen, so als Ausgleich. Das auch sehr viel mit diesen allgemeinen Themen zu tun hat. Und am Ende auch, wie ich mit Architektur umgehe, weil da geht es halt eigentlich darum, dass der Körper so in unserer Gesellschaft so ausgeschlossen wird. Das Gehirn steuert einen Körper, ne? So sehen wir uns größtenteils. Und ich glaube, wenn wir das mal ändern können und wenn wir wirklich das Gefühl hatten, wir sind Teil des Ökosystems, weil wir diesen Körper haben, ne? Weil wir genau aus diesen Zellen bestehen, wie jeder Baum und jedes Tier. Wenn wir da wirklich mal hinkommen, ist das ein Riesenschritt. Und daran arbeite ich auch so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass es für ArchitektInnen in der Ausbildung total wichtig wäre, überhaupt mal so mit Körper wieder umzugehen, ne? Sich selbst zu spüren, andere zu spüren, Kulturtechniken wie Tanzen, Singen, sowas, ne? Das ist so verbindend, das ist so wichtig. Und das ist alles so verschutt gegangen. Und das hat am Ende doch sehr viel mit Architektur auch zu tun. Auch eben, es gibt eine Bewegungskrise, ne? Wir bewegen uns alle zu wenig. Wir müssen ganz tolle Treppen bauen, was wir auch machen. Aber es gibt auch, wir wollen alle mitnehmen und es gibt auch das Barrierefrei-Thema, ne? Das wird immer so als notwendiges Übel betrachtet. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Feld, ne? Wo wir uns betätigen können, da wirklich gute Lösungen zu finden, dass es bewegungsfreundlich, aber auch barrierefrei ist, super schwierig. Super schwieriges Thema, aber auch, das müsste man im Studium ein Semester lang machen vielleicht. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist auch eine Selbstverständlichkeit.
Ja, ne? Und das hat alles mit diesen körperlichen Dingen zu tun. Ne? Und deswegen, da arbeite ich gerade so ein bisschen dran. Also das fände ich super, wenn ich das nochmal, meine beiden Leidenschaften so zusammenbringen könnte. Ne? Die jetzt, das war irgendwie Zufall, ne? Das war gar nicht so geplant. Aber so langsam komme ich dahin, das so ein bisschen, und das konnte ich mir vorstellen. Das wäre ein tolles Thema für mich, ne? In der Zukunft. Davon wäre ich nicht leben können. Und deswegen würde ich gerne ansonsten auch sehr gerne wirklich sehr reduzierte, kleine Lösungen Umbau machen wollen. Also ich würde so gerne Konzepte machen für leerstehende Gebäude und zwar mit wenig und wirklich klein.
An dieser Stelle kann ich nur sagen, ich danke euch beiden ganz herzlich für eure Offenheit und für eure Einblicke auch in eure Arbeit. Christoph Wagner und Wenke Schladitz.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Schön.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Und ihr könnt ab sofort und nur bis Ende Juni, das heißt noch 3 Tage lang, ein kostenfreies Early Bird Ticket ergattern. Der Promocode lautet AF2024. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.